da kam eine E-Mail von einer Frau, die mir geschrieben hat, dass sie Opfer eines Justizirrtums geworden ist. Ich glaube, sie hat sogar die Worte Justizskandal gewählt, ja. Sie hat geschrieben, dass sie unschuldig im Gefängnis saß, mehrere Jahre. Ausgenutzt und fertig gemacht von zwei mächtigen Männern, die sich quasi gegen sie mehr oder weniger verschworen haben, ja. Ihr Adoptivvater und ihr Ehemann, die sie, als sie sagt selber, sie kommt aus einem sehr reichen Haus und hat sehr viel Geld gehabt. Und diese beiden Männer haben sie systematisch fertig gemacht, ihr ganzes millionenschweres Vermögen ihr weggenommen und sie am Ende sogar mit einem völlig fingierten Prozess ins Gefängnis gebracht.
Reporter Insights. Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Willkommen zu Reporter Insights. Mein Name ist Philipp Barnsdorf. Ich bin freier Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs hier an der Reportageschule in Reutlingen. Bei uns im Podcast ist heute Till Krause zu Gast. Er ist inzwischen Medienprofessor, war davor aber lange Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und dort hat er gemeinsam mit seinem Kollegen Patrick Bauer 2020 einen Podcast veröffentlicht, der heißt Die Mafia-Prinzessin. Und darin erzählen die beiden eine von ihnen recherchierte Geschichte, die extrem verworren, aber auch total kurios ist. Es geht darin um eine Frau, die, Achtung Spoiler, sich mit immer neuen Lügengeschichten das Vertrauen vieler, vieler Menschen erschleicht. Sie bringt zum Beispiel einen älteren Herrn dazu, sie zu adoptieren. Und diesen Adoptivvater manipuliert sie dann so, dass er ihr hilft, von ihrem Ehemann Geld zu erpressen. Dafür wandert sie dann auch ins Gefängnis, aber selbst nach ihrer Haft versucht sie weiter, alle möglichen Menschen um den Finger zu wickeln, auch Till Krause und Patrick Bauer. Und was die beiden also bei dieser Recherche erlebt haben und wie sie daraus einen Podcast gemacht haben, das erfahrt ihr jetzt. Hallo Till.
Hallo, grüß dich.
Ich hoffe, du bist fit. Wir müssen jetzt nochmal in diese richtig verworrene Geschichte einsteigen.
Ja, mir geht's gut und ich freue mich, drüber zu reden.
Wunderbar. Bist du gerade jetzt in Landshut oder in München?
Nee, ich bin in München. Ich lebe in München tatsächlich. Ich bin zwar an der Hochschule in Landshut, aber mein Lebensmittelpunkt ist nach wie vor in München. Das ist nicht sonderlich weit und eigentlich auch für die Hochschule ganz gut, weil ich dann immer auch Lehrbeauftragte aus München an die Hochschule bringe. Man fährt mit dem Auto ungefähr eine Stunde, also das geht.
Okay, na das klingt machbar. Du und Patrick, ihr habt ja diese riesige Geschichte veröffentlicht. Ich muss gleich zu Anfang sagen, das ist eine super kuriose, abgedrehte Geschichte. Wir können sie hier nicht in Gänze nochmal erzählen. Also für alle Zuschauer, hört sie euch gerne an. Wir packen den Link zu dem Podcast in die Shownotes. Aber dennoch, Patrick, nochmal ganz kurz. Wie kam es denn dazu? Was war der Anfang dieser Geschichte? Willst du das nochmal erzählen?
Ja, gerne. Also die Geschichte begann letztlich mit einer E-Mail an mich. Ja, und das kennen jetzt wahrscheinlich die meisten ReporterInnen oder JournalistInnen selber auch, dass man ganz oft E-Mails in seinem Postfach findet, wo Leute sagen, mir ist irgendwas ganz Schreckliches passiert oder in meinem Umfeld ist irgendwas ganz Kurioses passiert und da müssen sie jetzt sofort recherchieren und da ist ein Riesenskandal sozusagen, der irgendwie unterm Teppich gekehrt werden soll. Und es ist natürlich so, dass diese E-Mails in den allermeisten Fällen jetzt nicht direkt zu einer Geschichte führen. In dem Fall war es aber so. Da kam eine E-Mail von einer Frau, die mir geschrieben hat, dass sie Opfer eines Justizirrtums geworden ist. Ich glaube, sie hat sogar die Worte Justizskandal gewählt. Ja, sie hat geschrieben, dass sie unschuldig im Gefängnis saß, mehrere Jahre, ausgenutzt und fertig gemacht von zwei mächtigen Männern, die sich quasi gegen sie mehr oder weniger verschworen haben. Ja, ihr Adoptivvater und ihr Ehemann, die sie, als sie sagt selber, sie kommt aus einem sehr reichen Haus und hat sehr viel Geld gehabt. Und diese beiden Männer haben sie systematisch fertig gemacht, ihr ganzes millionenschweres Vermögen ihr weggenommen und sie am Ende sogar mit einem völlig fingierten Prozess ins Gefängnis gebracht. Und das klingt natürlich jetzt erstmal ein bisschen irre. Auch ich habe mir erstmal gedacht, so, das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, wie soll denn sowas funktionieren? Aber was sie gemacht hat auch in ihrer ersten E-Mail, hat sie jede Menge Dokumente mitgeschickt, ja, eidesstattliche Versicherungen, Briefe von ihrem neuen Anwalt, ja, sie hat einen neuen Anwalt gefunden, der sie ehrenamtlich, also pro bono vertritt, was renommierte Anwälte, und das ist ein relativ renommierter Anwalt, den sie hatte, ja auch nicht machen würden, wenn sie in der Geschichte nicht sehen würden. Wenn sie denken, die Frau spinnt, dann würden sie das nicht tun. Deswegen bin ich dann nach anfänglicher Skepsis doch irgendwie neugierig geworden und habe dann mich diesem Fall mal angenommen. Und ja, ich muss sagen, da bin zuerst ich und dann Patrick Bauer und ich gemeinsam sind wir da in einen Morast aus Lügen, Irrsinn und wirklich dem schirren Wahnsinn reingezogen worden. In einer journalistischen und emotionalen Achterbahnfahrt, wie ich sie bis daher auch in meiner Laufbahn so noch nicht erlebt habe.
Ja, ich weiß, das ist schwierig und wir können es hier, ich sag's nochmal, wir können es hier in Gänze nicht erzählen, aber kannst du es ganz kurz zusammenfassen, so der hauptrote Faden der Geschichte, die ihr dann ja nach sehr langer Zeit irgendwann dann ausrecherchiert hattet?
Ja, also die ganz in der Nutshell geht die Geschichte so, eine Frau wendet sich an uns als Journalisten und sagt, wie gesagt, ich saß unschuldig im Gefängnis, weil zwei mächtige Männer, beides Juristen mit Doktortiteln und sehr viel Macht und Einfluss in der bayerischen Justiz, haben sich gegen mich verschworen, um mein Millionenerbe, ja, was diese Frau sagte, was sie haben würde, sich unter Nagel zu reißen und mich sozusagen mundtot zu machen, fertig zu machen, mir mein ganzes Geld wegzunehmen. Und nach und nach recherchieren wir und finden immer neuere Hinweise, die am Anfang total für ihre Version sprechen, die am Anfang wirklich uns quasi schon so ein bisschen überzeugt hatten nach dem Motto, der Frau scheint wirklich übel mitgespielt worden zu sein. Da passen ganz viele Sachen überhaupt nicht zusammen. Da war wirklich sehr viel Geld da, ja, und da ist wirklich sind Dinge passiert, die auf den ersten Blick sehr merkwürdig wirken. Und ohne die ganze Geschichte jetzt zu spoilern, haben wir dann in wirklich einer über ein Jahr dauernden Recherche, ja, mit wirklich tausenden Seiten an Akten, in dutzenden Gesprächen in ganz Deutschland herausgefunden, dass die Realität und die Wahrheit deutlich komplizierter ist und dass diese Frau, ja, also zumindest uns nicht den ganzen Teil der Wahrheit erzählt hat. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil dann so ein bisschen die Spannung aus dem Podcast raus ist, aber letzten Endes ist es die Geschichte einer Frau, die sich, die um Hilfe bittet und in vieler Hinsicht damit alles noch viel schlimmer macht.
Ein bisschen müssen wir eigentlich jetzt hier schon in die Geschichte einsteigen. Ja, ich sag deswegen mal Spoiler. Wer jetzt ein paar, nicht alle, aber jetzt werden wir ein paar Wendepunkte erwähnen. Wer das nicht möchte, kann ich gut verstehen, denn die Geschichte ist krass. Geht zu den Shownotes, dort steht der Link, hört euch den Podcast an. Aber ein wichtiger Punkt, über den ich schon gerne jetzt mit dir sprechen wollte, ist ja, diese Frau ist ja verdammt gut darin, Leute um den Finger zu wickeln. Und irgendwie Leute, kann man vielleicht auch sagen, zu manipulieren. Und ihr habt sie ja auch selber erlebt. Ihr anonymisiert sie ja. Sie wird nicht also ihr habt ja ihre Stimme einsprechen lassen von einer Schauspielerin. Deswegen würde ich gerne mal wissen, wie ist die denn so? Weil man konnte es zum Beispiel an der Stimme ja jetzt als normaler Zuhörer gar nicht erkennen, ne? Weil die ja eingesprochen war, weil ihr es anonymisieren musstet. Wie ist diese Frau? Wie wirkt die? Wie wirkt diese Magie sozusagen, mit der sie die Leute da manipuliert?
Also ich kann vielleicht ein bisschen ausholen und nochmal ein bisschen erklären, was denn sozusagen der Inhalt dieser ganzen Sache war, wegen der sie im Gefängnis saß. Ja, also du hast ja schon hingewiesen, Spoiler-Alarm, ja. Aber es geht tatsächlich im Wesentlichen darum, dass diese Frau sagt, dass ihr Adoptivvater und ihr Ehemann es irgendwie geschafft haben, der Staatsanwaltschaft klarzumachen, dass diese Frau sie angeblich erpresst habe. Über mehrere Jahre, ja, hat diese Frau wohl behauptet, sie stamme aus einer reichen italienischen Mafia-Familie und wer sich ihr in den Weg stellt, wird umgebracht. Ja, da gibt's herzzerreißende Briefe von Leuten, die von dieser Frau angeblich erpresst wurden und die eben sagen, ja, die hat mir das Leben absolut zur Hölle gemacht. Und als ich nur diese Unterlagen gesehen habe, ja, also als ich nur quasi die Akten über diese Frau gelesen hatte, bevor ich sie das erste Mal getroffen habe, habe ich mir gedacht, die muss ja wirklich eine wahnsinnige Manipulatorin sein, ja, eine unfassbar dominant auftretende Frau. Als ich sie dann das erste Mal getroffen habe im Büro ihres Anwalts, ja, der sich ja quasi ehrenamtlich pro bono um sie kümmert und bevor sie mit uns in Kontakt kam, schon, ich glaube, über ein Jahr mit dieser Frau gemeinsam diesen Fall versucht hat, nochmal aufzubereiten, bevor sie sich sozusagen an die Presse gewandt haben mit der Bitte um Hilfe und Öffentlichkeit, habe ich die Frau dann quasi im Büro des Anwalts getroffen und die war wirklich, also unglaublich unscheinbar. Eigentlich, ja, relativ körperlich, relativ klein, wirkte so sehr in sich gekehrt, hatte so eine viel zu große Jacke an im Zimmer, obwohl es eigentlich gar nicht so kalt war, in der sie fast verloren ging, ja, also die wirkte ganz klein und zerbrechlich und filigran und das war natürlich erstmal ein totaler Widerspruch und Gegensatz zu dem, was ich eigentlich erwartet hatte, weil ich dachte, das ist so eine Frau, ja, die total so einen Raum dominiert, aber die ist in dem Raum fast verloren gegangen. Sie sprach ganz leise, ganz schüchtern, ganz zurückhaltend und wenn man dann weiß, wie die Geschichte ausging und wie gesagt, Spoiler, die Frau ist eine, nach allem, was wir wissen, eine meisterhafte Manipulatorin, die es wirklich geschafft hat, den Menschen die irrsten Geschichten einzureden und zwar häufig auch verschiedene Geschichten parallel, ja, dass Leute aus unterschiedlichen Gründen so sehr Angst vor dieser Frau hatten, dass sie sich nicht mal getraut haben, untereinander miteinander zu sprechen. Ja, also die hat die wirklich unglaublich unter Druck gesetzt. Und das würde man dieser Frau, wenn man sie trifft, in ihrer ganzen unscheinbaren, leisen, hyperhöflichen Art, würde man ihr das im Leben nicht zutrauen.
Aber würdest du sagen, die erweckt dann so einen Kümmer-Effekt in Menschen? Also sie erweckt irgendwie Mitleid?
Ja, also Mitleid auf jeden Fall, denke ich mal. Und was die Frau extrem gut kann, ist, sie ist wahnsinnig gut darin, glaube ich, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen und die gnadenlos auszunutzen. So war zumindest mein Eindruck. Also die hat es ja wirklich geschafft, verschiedenste Menschen für sich zu instrumentalisieren. Zum einen mal ihren Anwalt, ja. Wie gesagt, renommierter Strafverteidiger in Nordrhein-Westfalen, so ein total hemdsärmeliger Typ, ja, der gefühlt schon alles gesehen und erlebt hat, ja. Der wirkt wie jemand, den überhaupt nicht schockieren kann. Und den hat sie in gewisser Weise um den Finger gewickelt, indem sie, wie auch immer sozusagen, rausgefunden hat, dass dieser Mann ein großes Problem mit der bayerischen Justiz hat. Ja, der hat wohl häufig schon Fälle gehabt in Bayern, wo er das Gefühl hat, die bayerische Justiz, die haben wohl einen Knall. Ja, da passieren die ersten Dinge. Der Fall dieser Frau spielte in Bayern und da hatte sie sofort einen Ansatzpunkt, dass sie dem Mann, diesem Anwalt eben sagen könnte, hier die bayerische Justiz mal wieder, hat hier total versagt. Ja, ich als Unschuldslamm saß hier jahrelang im Gefängnis und das hat ihn offenbar auf diese Geschichte so angesetzt, dass er dann vielleicht auch über manche Ungereimtheiten in ihrer Geschichte hinweggesehen hat, weil er das Gefühl hat, jawohl, das bestärkt so mein eigenes Gefühl, in der bayerischen Justiz stimmt irgendwas nicht. Und deswegen hatte sie ihn quasi schon am Wickel. Ich habe mir natürlich auch immer wieder die Frage gestellt, wie sie es geschafft hat, Patrick und mich erstmal quasi auch auf ihre Seite zu ziehen. Ja, auch da, das hat sich dann geändert, ja, und wir haben es dann doch geschafft, die Fakten zu erkennen und uns noch mit ganz vielen Gesprächen und Dokumenten so weit an die Wahrheit anzunähern, dass wir dann sagen konnten, vieles von dem, was die Frau erzählt, stimmt nicht. Und ja, nach allem, was wir wissen, saß die sehr wohl zu Recht im Gefängnis. Ja, so viel kann man, glaube ich, schon verraten. Aber uns hatte sie, glaube ich, damit erwischt, dass sie an eine Art, ja, journalistischen Impuls bei uns appelliert hat, nämlich das Gefühl, Unrecht aufdecken zu können. Ja, dass es hier ein Opfer gibt, was sich gegen alle Widerstände durchgesetzt hat und jetzt versucht, Gerechtigkeit zu kriegen. Und das ist natürlich was, was vielen auch so ein bisschen recherchierend und investigativ arbeitenden Journalisten natürlich so ein Grundbedürfnis ist. Ja, dass man das Gefühl hat, das ist ja auch unsere Aufgabe, irgendwie Gerechtigkeit herzustellen und einem armen Opfer zu helfen. Und dieses Bedürfnis hatte sie erkannt, obwohl wir es natürlich so nie ausgesprochen haben. Aber das merkt man ja wahrscheinlich, wenn man so feine Antennen hat, wie diese Frau es zweifelsfrei hat, merkt man wahrscheinlich recht schnell, was sind denn eigentlich so die Wünsche, Bedürfnisse meines Gegenübers? Und das hat die dann gnadenlos ausgenutzt.
Ja, hast du irgendwas darüber mitbekommen? Hat die eure Geschichte, also von wegen da sind jetzt zwei SZ-Journalisten, die schreiben über mich. Hast du irgendwas darüber mitbekommen? Hat sie das wiederum eingesetzt gegenüber anderen, irgendwie als Argument?
Das ist eine gute Frage. Wir wissen es nicht genau. Also der Kontakt zu der Frau ist nach unserer Veröffentlichung komplett abgerissen. Wir wissen nicht genau, was sie jetzt macht und wie und das alles so weiterläuft mit ihr. Ich bin mir aber fast sicher, dass sie zumindest am Anfang der Recherche, als wir ja noch quasi mehr oder weniger in ihrem Sinne recherchiert haben und dann natürlich ihr auch Mails geschrieben haben, wie ja, nach allem, was sie uns geschickt haben, ihren Dokumenten, wirkt es ja wirklich wie ein unglaublicher Fall und lassen Sie uns gerne telefonieren. Das wirkt ja wirklich alles sehr kurios, was Ihnen da passiert ist. Wenn man nur diese E-Mails beispielsweise von uns jetzt isoliert betrachtet, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die das dann auch nimmt, um andere Leute wiederum auf ihre Seite zu ziehen, die sagt, schauen Sie mal her, hier sind sogar Journalistinnen der SZ jetzt quasi dabei, meinen Fall aufzurollen und die sagen auch, dass mir hier irgendwie möglicherweise Unrecht geschehen ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir damit quasi in ihrer Logik auch eine Rolle gespielt haben und sie jetzt auch unsere Mails vielleicht verwendet hat, um andere Leute davon zu überzeugen, dass sie ein unschuldiges Opfer der Justiz wurde. Ich kann mir allerdings nicht mehr so gut vorstellen, dass jetzt nach der Veröffentlichung unserer Geschichte noch so viele Leute ihr diese Räuberpistole auch glauben. Das weiß ich natürlich nicht, aber es gibt bestimmt auch vielleicht Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel im Internet unterwegs sind, die diese ganzen Sachen nicht wirklich googeln. Und wer weiß, vielleicht geistern da jetzt irgendwelche ausgedruckten E-Mails von uns rum, die 4 Jahre alt sind und bei denen jetzt die Frau das Gefühl hat, okay, damit kann ich jetzt Leute überzeugen, dass ich unschuldig bin.
Ja, also ich fand es ja auch sehr spannend, da können wir jetzt leider aus Zeitgründen auch nicht mehr drauf eingehen, aber ihr sprecht ja auch mit dem Psychologen, der das sozusagen aus psychologischer Expertensicht einordnet, was mit dieser Frau abgeht. Ist auch sehr spannend. Aber ich wollte jetzt nochmal zum zweiten Teil des Podcasts kommen, nämlich dazu, wie das für euch war, diesen Podcast zu machen und was das für Vor- und Nachteile, Probleme mit sich bringt, eine so verworrene Geschichte in so ein Format zu bringen. Ihr habt ja parallel auch einen Text, oder nicht parallel, aber ihr habt ja auch einen Text veröffentlicht dazu, der ist ja, ich glaube, mehr als 20 Seiten, Riesenriemen. Zusätzlich dazu dieser Podcast. Wie kamst du dieser Entscheidung? Also was für Vorteile bietet das Format Podcast da?
Also es war tatsächlich so, dass diese Geschichte zunächst mal natürlich als eine Printgeschichte gestartet ist, als diese Mail zu uns kam und wir dann angefangen haben einzutauchen. Und wie gesagt, ich konnte jetzt im Schnelldurchlauf wirklich nur so ganz grob mal so Eckpunkte nennen, was in dieser Geschichte alles drin ist. Also es gibt ja noch die ersten Verwerfungen, es gibt angeblich aufgetauchtes Kunstwerk, was Millionen wert ist, ja, also einen kunstgeschichtlich relevanten Fall. Es sind wirklich hochrangige Familien in diesem ganzen Fall verstrickt, ja, bis hoch in die bayerische Staatskanzlei. Also das hat schon so die ganzen Zutaten für so eine ziemlich, ja, aufsehenerregende Geschichte. Und die war zunächst aber nur...
Bis zu so einer italienischen adligen Familie angeblich, ne?
Genau, also, eine italienische adligen Familie, die der Namen es tatsächlich auch gibt. Ja, also das ist ja wie so häufig bei so, ja, letztlich Desinformation, wenn man so will. Die basiert ja ganz häufig auf einem kleinen Kern Wahrheit, der dann halt komplett aus dem Kontext gerissen und gnadenlos überspitzt dargestellt wird, dann so eine Art Eigenleben entwickelt, die mit der eigentlichen, mit dem Fünkchen Wahrheit kaum noch was zu tun hat. Sowas in der Geschichte auch. Aber was ich sagen wollte, also wir haben diese Geschichte erstmal als Printgeschichte gestartet und dann aber gemerkt, durch diese unglaublichen Verstrickungen, diese ganze Kuriosität, steckt da eigentlich noch mehr drin. Und ich weiß noch wirklich genau, das war, ja, Erweckungserlebnis wäre jetzt ein zu großes Wort, aber ich weiß noch, als ich so quasi knietief im Kopf in dieser Recherche war und schon wusste, ah, jetzt kommen bald schon wieder die nächsten Aktenordner mit irgendwelchen Urteilen und Urteilsbegründungen, also ich so inhaltlich total in dieser Geschichte war, bin ich mit dem Fahrrad zur SZ gefahren in die Arbeit und habe damals den Podcast The Missing Crypto Queen gehört, ja, von der BBC, der ja auch so einen spektakulären, ja, letzten Endes True Crime Fall als recherchierenden, narrativen Storytelling-Podcast aufbereitet. Und da habe ich mir wirklich gedacht, ich stand an der Ampel, höre diesen Podcast und denke mir, wie blöd wären wir eigentlich, wenn wir aus diesem wahnsinnigen Material jetzt nur in Anführungszeichen eine Printgeschichte machen. Ja, da steckt ja eigentlich viel, viel mehr drin. Diese ganzen Verstrickungen, diese extrem kuriosen Charaktere, die da vorkommen. Der Anwalt, ihr Adoptivvater, ihr Ehemann, sie selbst. Ja, wir hatten diese ganzen Sachen ja sowieso aufgenommen. Ja, teilweise am Anfang noch nicht in so einer richtig guten Qualität, aber haben uns dann schon gedacht, eigentlich wäre es viel spannender, diese Geschichte nicht nur als Printgeschichte zu erzählen, sondern eben als wirklich mehrere Episoden gut gebaut, gut Dramaturgie beraten und gemacht, als eine Podcast-Geschichte zu erzählen, die sozusagen diesem Fall auch überhaupt erstmal gerecht wird, die sozusagen diese ganze Komplexität und diese ganze Kuriosität einfach erlebbar macht. Und in gewisser Weise auch unsere eigene Ratlosigkeit und Verzweiflung in dieser Geschichte. Ja, das war ja auch für uns eine totale Achterbahnfahrt.
Das kommt ja auch rüber, so euer eigenes Suchen und euer eigenes Zweifeln und auch dieser, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, inwiefern ihr selber auch Teil, also sozusagen ein Spieler in dieser Geschichte werdet und nicht mehr nur von außen guckt, beleuchtet ihr alles auch, finde ich sehr spannend. Was mich aber hier nochmal interessieren würde, wie habt ihr dann diesen Podcast aufgebaut? Denn sozusagen die Hauptprotagonistin, die durftet ihr ja nicht, also deren Original-Tonmitschnitte durftet ihr ja nicht verwenden. Das musstet ihr ja einsprechen lassen. Wie habt ihr das gemacht, wenn ihr die Hauptprotagonistin nicht unmittelbar im Original abspielen dürft, aber gleichzeitig so 7 Folgen Geschichte füllen wollt? Was habt ihr euch da für Elemente überlegt? Wie kommt man da zu einer Dramaturgie? Was sind da so die Audio-Sachen, die man sich überlegt, damit das irgendwie trotzdem interessant und haptisch und ansprechend wird?
Na, wir hatten einfach mehrere Erzählebenen, auf die wir uns verlassen konnten. Das war zum einen natürlich unsere Host-Ebene, ja, also quasi Patrick und ich, die beide Teil dieser Geschichte wurden. Und den Psychologen hattest du ja anfangs schon erwähnt, mit dem wir gesprochen haben. Das ist hier ein forensischer Psychiater an der LMU München, der sich auch mit den ersten Kriminalfällen schon beschäftigt hat. Und zudem sind wir dann irgendwann so, ja, in so einer Art Verzweiflung hin und haben gesagt, können Sie uns helfen, da Klarheit reinzubringen? Ja, warum macht eine Frau sowas oder eine Person, dass sie Menschen um Hilfe bittet, wohl wissend, dass es am Ende möglicherweise ihr alles auf die Füße fällt, weil wenn man ihre Geschichte mal wirklich systematisch abklopft, dann fällt einem auf, dass die Frau oft einfach nicht die Wahrheit sagt. Ja, wieso macht jemand sowas? Und dieser Psychologe meinte dann, oder dieser Psychiater meinte dann eben zu uns, ihr großes Glück ist, dass sie diese Geschichte zu zweit gemacht haben, weil einer alleine ist für so eine Art von Manipulation viel anfälliger. Und damit hatten wir automatisch so diese Host-Ebene zwischen Patrick Bauer und mir, die sich auch immer wieder geändert hat. Am Anfang war ich jemand, der sagt, oh Gott, die arme Frau, die braucht Hilfe, ja, der müssen wir helfen. Patrick meinte, na, das wirkt ihm jetzt irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, müssen wir uns mal genauer hinschauen. Dann recherchiert Patrick und sagt auch, ja, oh Gott, das ist ja wirklich Wahnsinn, die arme Frau. Dann war ich wiederum derjenige, der sagte so, hey, Moment mal, ich habe jetzt hier aber nochmal die Akten gelesen und da stimmt ja hinten und vorne das alles nicht so zusammen. Also das heißt, wir hatten, auch wenn man die Frau selber nicht hört, dadurch schon mal einen Erzählstrang, der relativ verlässlich funktioniert hat. Dann hatten wir natürlich das Glück, einen wirklichen unglaublichen Fundus an Material zu haben. Und ich glaube, unser Glück oder unsere Stärke vielleicht in dem Fall lag einfach darin, die Stärke dieses Materials erkannt zu haben. Also wir hatten wirklich 7.000-8.000 Seiten Akten, voll mit eidesstattlichen Versicherungen, zum Teil wirklich wahnsinnigen Briefen, die Leute sich untereinander im Gefängnis geschrieben haben, die sozusagen wegen dieses Falls tatsächlich auch büßen mussten. Ja. Und die natürlich einsprechen zu lassen, das hatte fast schon so eine hörbuchhafte Qualität. Ja. Also da wussten wir, das ist ein Fall, wie ihn so in der Art eigentlich nur das echte Leben schreiben kann. Also das heißt, wir hatten den großen Vorteil, dass wir viel Material hatten, was nicht immer quasi echt eingesprochen war, aber was man einsprechen lassen konnte, wie ihre Stimme, wie diese ganzen Unterlagen, die wir haben einsprechen lassen. Aber dadurch, dass diese Host-Ebene, diese Entwicklung von Patrick und mir, wir häufig wirklich relativ authentisch aufgenommen haben. Ja, also da ist ganz vieles von dem ist nicht gestellt, sondern wir haben wirklich so gemacht, okay, wir hatten dann so ein Zoom H5, ja, dieses klassische Aufnahmegerät, was super robust ist und einfach immer gut aufnimmt, egal was man damit macht, mehr oder weniger, haben wir einfach dieses Ding auf unseren Schreibtisch gestellt und einfach mitlaufen lassen, teilweise stundenlang, während wir quasi in Echtzeit die Akten durchgehen. Also da hatten wir sozusagen dadurch eine fortlaufende Szene, die immer weiterging, die sozusagen unsere Recherche quasi wirklich auch dokumentiert hat. Also es gibt ja auch die Ebene, wo wir beide im Studio sitzen und drüber reden, aber relativ viel davon ist auch wirklich authentisch, wie wir sitzen und in dem Moment wirklich so den Kopf schütteln und sagen so, das kann doch nicht sein, was hier drin steht. Und dann hatten wir natürlich aber auch das Glück, dass ganz viele von den Leuten natürlich auch tatsächlich on the record mit uns reden konnten. Ja, also der Adoptivvater zum Beispiel, das ist so einer meiner Lieblings-Cliffhanger zwischen, glaube ich, Folge 3 und Folge 4. Ja, dieser Adoptivvater spielt so eine ganz nebulöse Rolle. Ja, der hat sie am Anfang total verteidigt, auch diese Frau, und fällt ihr dann am Schluss des Prozesses, so hat sie es uns dargestellt, so in den Rücken und gesteht auf einmal alles, was ihnen vorgeworfen wird. Und wir haben uns immer gefragt, warum denn eigentlich? Wieso macht er das? Und dann, wie gesagt, als schönen Cliffhanger haben wir ihn dann irgendwann angerufen. Und dann sagt er uns wirklich auch on the record, ja, es gibt in dieser ganzen Geschichte noch eine Wahrheit, die habe ich noch nie jemandem erzählt. Aber kommen Sie gerne mal vorbei. Ich bin jetzt bereit, diese Wahrheit zu teilen. Und da kriegt man natürlich als Reporter Gänsehaut und denkt sich, okay, krass, das wollen wir jetzt wirklich wissen. Und wir hatten halt das Glück, dass da halt immer das Band mitlief und wir halt einfach in Echtzeit uns diese Geschichte zusammenpuzzeln konnten. Und damit hatten wir genug Erzählebenen, also die inhaltliche, die Host-Ebene, dann natürlich auch die Nacherzählung dieser obskuren Geschichte. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt unser Gespräch hört, dass man sich denkt so, hä, was, worum geht's da? Millionenbild, komische Adoptivväter, Juristenfamilien, I don't get it. Ja, also allein das war ja auch schon eine Riesenherausforderung, diesen ganzen Wust erstmal zu erklären, was denn da passiert ist. Das war ja ein Fall, der sich über 10 Jahre oder sowas hingezogen hat, wie sich diese Frau auch so entwickelt hat. Und von daher hatten wir eigentlich viele Erzählebene, die wir dann einfach noch gut verweben mussten. Und da haben wir einfach das gemacht, was man wahrscheinlich als Reporter häufig instinktiv macht. Wir haben einfach ganz, ganz viele andere Podcasts gehört und uns halt überlegt, wie machen die das? Was können wir daraus lernen? Haben uns dann auch einfach mit guten Leuten zusammengetan. Ja, mit Klaus Uhrig zum Beispiel, der hat uns da dramaturgisch beraten und da mitgemacht. Den kenne ich schon sehr lange. Wir arbeiten gerne und oft schon zusammen. Und so haben wir es dann irgendwie geschafft, aus diesem gigantischen Monstrum, was zunächst wirklich nur als eine reine Printgeschichte geplant war, einen Podcast zu machen.
Also ihr seid sozusagen selber, so würde ich es vielleicht beschreiben, ihr seid selber eigentlich die Hauptprotagonisten auch mit, ne? Man geht sozusagen mit euch mit, man kriegt diese E-Mail am Anfang und dann taucht man ein, geht zunächst noch wirklich von Sachen aus, die sich am Ende als ganz falsch herausstellen und man sozusagen dröselt mit euch gemeinsam diesen ganzen Wust auf, spricht mit ganz vielen Leuten, sammelt ganz viele Akten und ist sozusagen, die ganze Zeit guckt man euch als Reporter sozusagen über die Schulter.
Das ist ein Teil davon, ja. Wir haben natürlich versucht, das ist ja immer so die große Frage, wie sehr möchte man sich selber in den Mittelpunkt von der Geschichte stellen? Und ich finde ja eigentlich, dass eine gute Geschichte im Zweifelsfall immer auch für sich stehen muss, ja. Also deswegen bin ich tendenziell eigentlich skeptisch, wenn jetzt Reporter sich selber und ihre Rolle so wahnsinnig überhöhen, weil das ist eigentlich nicht unser Job. In dem Fall war es natürlich so, dass wir quasi stellvertretend für unser Publikum uns diesem Wust angenähert haben und uns gefühlt halt im Rahmen der Recherche immer die Fragen gestellt haben, die wir auch wirklich unsere echten Fragen waren, die sich wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer an dem Moment auch einfach stellen. Wie kann das denn sein? Gibt es denn dazu nicht irgendwelche Unterlagen? Und genau die Fragen stellen wir uns auch und dann wühlen wir diese Unterlagen, finden was, was uns dann wieder weiterbringt in der Recherche. Also ja, ich würde schon sagen, dass die Hauptprotagonistin dieser Geschichte schon die Frau ist und dann dieses ganze, diese ganzen wahnsinnigen Nebencharaktere. Aber wir sind so eine Art roter Faden. Wir sind sozusagen so die Erzählerstimme, wie in so einem Film. Also letzten Endes, wenn man sich andere Storytelling-Podcasts anhört, würde ich sagen, halt eine relativ starke Hostrolle, die, und das ist sozusagen, wenn ich über Podcasts nachdenke, ja für mich immer so eine ganz große Frage, die ich finde, die jeder Host, jede Hostfigur sich beantworten muss. Wer erzählt mir denn diese Geschichte und warum? Warum genau diese Person? Und die Frage war in unserem Fall natürlich relativ leicht zu beantworten, weil wir halt durch diese Art, dass wir selber auch manipuliert wurden von dieser Frau, einfach selber Teil dieser Geschichte wurden. Und damit war es eigentlich klar, dass wir die in dieser Form auch erzählen müssen und nicht mit so einer totalen klassischen journalistischen Distanz, sondern wo schon klar war, hey, das geht auch uns nahe. Ja, wir folgen so einer Frau klar. Und haben auch irgendwann das Gefühl, hey, die erzählt auch uns nicht die ganze Wahrheit. Und hey, vielleicht nutzt die jetzt auch die Tatsache, dass wir recherchieren, auch für ihre eigenen Zwecke. Ja, also das war schon ziemlich verrückt.
Ja, wenn man sich mal diesen Sumpf aus Behauptungen, verschiedenen Versionen der Wahrheit, in den ihr da reingeraten seid, anguckt, gab es mal einen Punkt, wo ihr dachtet, wir werden hier nicht mehr draus schlau, das ist alles dermaßen irre und es gibt so viele Dokumente, wir lassen diese Geschichte jetzt einfach in der Schublade verschwinden?
Nee, nicht wirklich, weil das Interessante war ja tatsächlich an der Geschichte, also wir hatten häufig Momente, wo wir das ganze Ding natürlich völlig verflucht haben, ja, wo wir nächtelang im SZ-Turm saßen mit irgendwie bestelltem thailändischen Essen und wirklich gedacht haben, es ist jetzt mitten in der Nacht, wir wollen eigentlich nach Hause, aber wir kommen hier einfach noch nicht raus, wir müssen hier noch irgendwie weitermachen. Das waren schon Momente, wo man diese Geschichte irgendwie verflucht hat, aber ans Aufgeben haben wir eigentlich nie gedacht, weil irgendwann relativ schnell dieser Punkt erreicht war, an dem uns klar war, es ist in jedem Fall eine tolle Geschichte. Ja, wenn die Frau die Wahrheit sagt und unschuldig im Gefängnis sitzt, ist es ein Knaller. Und wenn die Frau aber offenbar wirklich so eine gigantische Lügengeschichte über so lange Zeit aufgebaut hat und da so viele mächtige Menschen über so einen langen Zeitraum hin manipuliert hat, teilweise auf die erste Art auch gegeneinander ausgespielt hat, dann ist es ja auch eine wahnsinnige Geschichte. Also ans Aufgeben haben wir nie gedacht. Es war eher so der Fall, dass wir, und das entspricht mir sonst eigentlich gar nicht, aber das Gefühl haben, wir brauchen noch mehr Zeug, wir brauchen noch mehr Akten, wir brauchen noch mehr Material und haben dann quasi irgendwann dieses Ding in so einem Bürokratiekrieg besiegt, ja, weil irgendwann hatten wir eben die ganze Prozessakte, wo dann tatsächlich ganz viele der Dinge eben doch drin standen. Und das war für uns eigentlich auch so eine interessante Erkenntnis und eins der, ja, in dieser Recherche gab es viele kuriose Gespräche, aber wirklich eins der kuriosesten war, irgendwann saßen wir dann tatsächlich dem ermittelnden Kommissar gegenüber, der damals diesen ganzen Fall einige Jahre vor uns auch schon mal sozusagen recherchiert hat, ja, damals eben für diesen Prozess, der ermittelt hat, ja, Kommissar Hauptmeister war das, glaube ich. Und dem saßen wir irgendwann gegenüber und Patrick und ich so im totalen Reporterfeuer, so, ja, aber das ist doch Wahnsinn, wenn man sich das anschaut, das. Und der Mann war einfach so ganz bayerischer Polizistmäßig total gechillt und meinte, naja, mei, das ist halt ein normaler Fall von Love-Scamming, ja, so eine Manipulationsgeschichte. Für den war das so ganz normal. Und da haben wir uns schon gedacht, ja, ja, klar, wenn man die gesamte Aktenlage hat, dann ist der Fall immer noch komplex und immer noch kurios und wirft immer noch viele Fragen auf, aber ist schon so ein bisschen klarer. Aber deswegen richtig ganz aufgeben haben wir nie gedacht, sondern haben eher wirklich von so einem Dauereifer getrieben gedacht, so, irgendwo muss doch die Aussage von dem und dem auch noch stehen. Und dann findet man die irgendwann und dann hat man so ein tiefes Gefühl auch der Befriedigung, dass man weiß, ah ja, okay, jetzt wissen wir mehr.
Es ist ja in der letzten Folge, da geht ihr ja darauf ein, dass euch noch so eine Frau dann, nachdem sie den Artikel gelesen hatte, geschrieben hat, die auch sozusagen, also mehr oder weniger so ein Opfer dieser Hauptprotagonistin, Katharina Peters, wie ihr sie nennt, geworden ist. Wie war das denn danach? Gab es danach noch weiteres Feedback? Also du hast ja schon gesagt, die Katharina Peters, die sogenannte, hat sich nicht mehr bei euch gemeldet, aber gab es noch irgendwie anderes Feedback? Wie kam die Geschichte so an?
Also ja, es haben sich danach immer noch auch weitere Leute gemeldet, die mit dieser Frau auch zu tun hatten. Und das war für uns eigentlich ein ganz schöner Moment, weil die Chronologie war ja so, wir kriegen diese Mail, recherchieren ewig und veröffentlichen dann erstmal den Text im SZ-Magazin. Das war, glaube ich, eine der längsten oder die längste Geschichte, die dort jemals erschienen ist. Ich weiß jetzt nicht mal mehr wie viel, aber es waren, glaube ich, wirklich über 100.000 Zeichen, ja, über 20 Seiten, also wirklich ein Riesending. Und der Podcast erschien dann erst einige Monate später. So. Und das heißt, wir hatten da quasi noch die Möglichkeit, die Reaktionen der Printgeschichte in den Podcast mit aufzubauen, oder mit aufzunehmen. Und als wir quasi gemerkt haben, dass Menschen, die nur die Printgeschichte gelesen hatten, das Verhalten der Frau wiedererkennen und sagen, ach herrje, ich habe dieser Frau auch geglaubt, ich habe der auch Geld gegeben, ich habe mich von der quasi auch einwickeln lassen. Das war natürlich dann für uns, für die Podcast-Produktion, ein sehr gutes Gefühl, weil wir dann nochmal wussten, okay, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur gewesen. Ja, also wir haben auf jeden Fall jetzt hier nicht gesagt, ja, die Frau betrügt die Leute, während man es nie so ganz genau wissen kann. Da war dann endgültig für uns auch der Beweis erbracht, dass die diese Masche noch viel weiter fortgeführt hatte. Und das war für uns eigentlich dann ganz gut. Nach der Veröffentlichung des Podcasts haben sich dann auch noch weitere Leute gemeldet bei uns, die auch kannten, denen sie dann wieder zum Teil ganz widersprüchliche Geschichten erzählt hat und sowas. Also es scheint so, als hätte sie noch weitergemacht, auch nach Veröffentlichung dieses Podcasts mit ihren Gebilden und ihren Stories. Ja, wir haben aber jetzt auch bewusst einen gewissen Abstand dazu, weil es uns irgendwann auch einfach gereicht hat. So, wir, aber natürlich, wenn wir noch Mails und Infos dazu kriegen, ist das für uns natürlich immer noch sehr, sehr interessant. Und ein bisschen nachzuverfolgen, wie es da so weitergeht, ist ja auch also immer wichtig für Journalistinnen. Man schließt ja oft mit so einer Geschichte auch nie so ganz ab.
Ja, verstehe. Apropos, was wichtig ist für Journalistinnen und Journalisten. Wir haben hier im Podcast immer zum Schluss noch zwei Kategorien mit bestimmten Fragen an unsere Gäste. Wir kommen jetzt mal zur ersten.
Die Hürde.
Till, was war das größte Hindernis, was ihr überwinden musstet bei dieser Recherche?
Ich glaube, das größte Hindernis war, dass wir erstmal quasi unsere eigenen Zweifel überwinden mussten. Weil zunächst mal ist es so, dass wir dieser Frau erstmal geglaubt haben. Wenn sich jemand an uns wendet und uns um Hilfe bittet, dann hat diese Person natürlich erstmal einen großen Vertrauensvorschuss. Und diese Entwicklung, schrittweise zu merken, nee, die Frau sagt uns nicht die Wahrheit, ist was uns, glaube ich, beiden extrem schwer gefallen ist, weil das in gewisser Weise, glaube ich, so ein bisschen unser Menschenbild widersprach. Ja, wenn wir waren es vorher gewohnt durch unsere Recherchen, es gab WhistleblowerInnen, es gab irgendwelche Dokumente, die was nahelegen, und dann recherchiert man und dann konfrontiert man, ja, also so dieser klassische investigativere Journalismus, aber dass sich jemand wirklich, also hoch emotional mit jeder Menge Dokumente an uns wendet und uns um Hilfe regelrecht anfleht und wir dann merken müssen, eigentlich nutzt diese Frau, blöd gesagt, unsere Hilfsbereitschaft aus, ja, die erzählt uns nicht die Wahrheit. Das war für uns ein total schwieriger Punkt, weil das irgendwie unserem Menschenbild so ein bisschen widersprochen hat. Also das war, glaube ich, somit die größte Hürde, uns selber einzugestehen, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Und die größte Chance, diese Hürde zu bestreiten, war eben, dass wir zu zweit waren, dass wir immer wieder uns gegenseitig korrigieren konnten und sagen, hey, Moment mal, du glaubst zwar jetzt, die Frau sagt die Wahrheit, aber schau mal, du erinnerst dich doch noch, wir haben doch vor 3 Tagen dieses Dokument gefunden und das widerspricht dem ja komplett. Und wenn man sich jetzt mal zurückgeguckt hat auf diese Geschichte, waren wir eigentlich die Einzigen in diesem Fall, die zu zweit agiert haben. Alle anderen, die diese Frau mehr oder weniger um den Finger gewickelt hat, waren immer alleine. Und die hat es halt geschafft, die Leute von ihrem sozialen Umfeld zu isolieren, in irgendwelche Sachen einzureden, die dann dafür gesorgt haben, dass die sich gar nicht mehr getraut haben, mit anderen Leuten überhaupt darüber zu reden. Und das war quasi unser großer Vorteil, eben zu zweit gewesen zu sein. Und ich arbeite sowieso grundsätzlich immer sehr gern mit Patrick zusammen. Auch an anderen Recherchen haben wir schon viele Sachen zusammen gemacht, aber da war es wirklich besonders gut, dass wir uns gegenseitig immer einfach rückmelden konnten, was denn jetzt hier alles nicht so richtig sein kann.
Ja, nee, und also eure Aushandlung, eure Dialoge, die kriegt man ja auch mit im Podcast. Wir müssen jetzt aber leider mal zur letzten Kategorie kommen.
Der Rausschmeißer.
Auf Basis dieser Recherche, was würdest du dem journalistischen Nachwuchs gerne mitgeben?
Dass es am Ende tatsächlich doch auf ein möglichst umfassendes Bild der Lage ankommt. So banal das jetzt klingt. Also was diese Frau meisterhaft beherrscht hat, wirklich, war Versatzstücke einer großen Geschichte aus dem Kontext zu reißen und für sich stehen zu lassen. Und das ist eben bei so ganz komplexen Fällen häufig so, dass das ja wie so ein großes Puzzle ist, was aus vielen kleinen Teilen besteht. Und manchmal, wenn man einzelne Teile isoliert voneinander betrachtet, zeichnet sich ein komplett anderes Bild, als wenn man das Gesamtbild im Auge hat. Und deswegen kann ich da wirklich allen nur den Ratschlag geben, sich nicht mit Ausschnitten von irgendwas zufrieden zu geben. Also nicht nur mit der Zusammenfassung, blöd gesagt, des Urteils, sondern das gesamte Urteil zu lesen. Und nicht nur irgendwie den ersten Handapparat der Akten auch schon irgendwie überwältigende 600 Seiten irgendwie durchzugehen, sondern wirklich zu sagen, wir brauchen tatsächlich die ganze Akte. So. Und da neigt man natürlich dazu, manchmal auch sich darin vielleicht zu verzetteln. Ja, das kann total sein. Aber es gibt auch Geschichten, und die Mafia-Prinzessin ist so ein Fall davon, wo sich das total lohnt, den Fall wirklich in seiner ganzen Komplexität zu begreifen und wirklich alles, alle Unterlagen, alle Dokumente dazu zu kriegen und noch wirklich so die sprichwörtliche Extra-Mile zu gehen, haben wir beispielsweise gemacht, irgendeine ehemalige Erzieherin dieser Frau, die mittlerweile hochbetagt in irgendeinem Altersheim irgendwo in Niederbayern gelebt hat, sind wir hingefahren, haben die Frau aufgespürt, haben nochmal mit ihr gesprochen, weil wir gemerkt haben, nur so kommen wir diesem Thema sozusagen nahe und schaffen wirklich eine Erkenntnis für uns.
Da schließt sich gerade noch eine letzte Frage für mich an. Hattet ihr irgendeine bestimmte Methode, mit diesem Wust an Informationen und Aussagen, Akten umzugehen? Habt ihr irgendwie eine Monster-Pinnwand euch irgendwo hingestellt? Hattet ihr irgendein bestimmtes Computerprogramm oder hattet ihr, was weiß ich, Karteikästen?
Ja, also das war tatsächlich eine der größten Herausforderungen dieser Recherche, ja, diesen ganzen Wust an Material irgendwie zu bändigen, zumal er auch so wahnsinnig unterschiedlich war. Ganz, ganz vieles, wirklich hunderte Seiten hatten wir wirklich an Papierakten einfach vor uns liegen. Vieles war natürlich auch digital. Wir haben Dutzende Gespräche geführt mit Leuten und wir haben uns dann tatsächlich einfach auf dem Computer so eine Ordnerstruktur angelegt, dass wir sozusagen für jeden der verschiedenen Themenkomplexe eigene Ordner hatten und da dann die Unterlagen entsprechend abgeheftet hatten, ja, also beziehungsweise digital einfach dann da abgespeichert hatten. Und dann hatten wir so eine Art Master-Dokument, so ein riesengroßes Ding, ja, wirklich, ich glaube, am Ende waren das hunderte an Seiten, wo wir dann immer auch im Laufe der Geschichte dann auch auf diese Ordnerstruktur verwiesen haben, um allein auch die Quellen dann für unsere Schlussredaktion oder die Dokumentation dann überhaupt wieder zu finden, dass man sagen kann, hier und das wurde das in dieser und jener eidesstattlichen Versicherung versichert. Diese eidesstattliche Versicherung ist hier in diesem Ordner. So, die hat mit dem und dem Komplex zu tun und ist jetzt hier drin. Also wir mussten uns da selber so eine Art Ordnungssystem schaffen, weil sonst wären wir komplett lost gewesen. So, und was wir auch gemacht haben, es war ja letzten Endes der erste serielle Storytelling-Podcast in dieser Art, den die SZ oder das SZ-Magazin gemacht haben. Und wir haben natürlich da auch so ganz viel draus gelernt, wie man solche Recherchen in Zukunft macht. Und da sind ja dann viele andere Geschichten gefolgt. Ja, Joni oder auch die Geschichten über Alice Schwarzer oder jetzt Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Und eine Sache, die wir aus der Mafia-Prinzessin-Recherche damals, wo wir wirklich zum Teil ja noch sehr blauäugig rangegangen sind, gelernt haben, war, dass es sich total lohnt, zum Beispiel nach jedem Gespräch, was man da aufgenommen hat, einfach so ein ganz kurzes Debriefing zu machen, dass man sich entweder, wenn man das Gespräch zusammen als Hosts macht, nochmal hinsetzt und nochmal kurz rekapituliert, was ist da jetzt eigentlich passiert und das auch auf dem Mikrofon, also das sozusagen auch mit aufnimmt, weil man es manchmal für die Host-Ebene brauchen kann. Und selbst wenn nicht, hat man damals damit häufig nochmal die wichtigsten Fakten dieser Recherche oder dieses konkreten Termins auch nochmal zusammengefasst. Also das haben wir auch häufig gemacht, um nicht den Überblick zu verlieren, weil häufig ist es ja so, man führt ein Gespräch und vier Tage später hat man andere Gespräche schon wieder geführt und hat dann das vorherige schon wieder halbwegs vergessen. Und wenn man das dann ausschließlich als Sounddatei hat und dann vielleicht irgendwie mit Trint transkribiert, aber keine eigenen Notizen mehr dazu hat, dann macht man sich häufig mehr Arbeit, als wenn man einfach sagt, das Gespräch ist jetzt vorbei, das waren die fünf wichtigsten Sätze, die mir noch in Erinnerung geblieben sind, und dann hat man das einfach.
Das klingt sehr sinnvoll. Das hatte ich auch schon öfter, dass ich irgendwie so zwei, drei Stunden Audiodatei hatte. Und dann sitzt du danach davor, musst du zwischendurch noch irgendwas anderes machen und dann musst du im Grunde alles nochmal von vorne hören.
Total. Und da hilft man verlässt dich dann natürlich dann auch häufig ein bisschen im Irrglaube drauf, dass die Technik das schon richten wird, ja, weil man kann es ja alles transkribieren. Man muss es jetzt ja nicht mehr selber von Hand irgendwie alles abtippen, aber das bringt einem häufig auch nichts mehr. Also ich finde, das hilft mir sehr, nach so großen Rieseninterviews die Sachen nochmal zu transkribieren, also beziehungsweise danach einfach noch kurz Notizen zu machen, was genau war denn da jetzt eigentlich wichtig.
Cool, ja, guter Tipp. Till, ich muss hier leider abbrechen. Wir sind schon etwas über der Zeit.
Ja, gerne.
Ganz vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Ja, bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss. Das war Till Krause zu seinem Podcast Die Mafia-Prinzessin. Ich fand besonders spannend, wie Till und Patrick als Reporter auch selber Teil der Geschichte geworden sind. Das zeigt ja nochmal, dass Journalisten manchmal nicht einfach nur neutral am Spielfeld dran stehen und berichten, sondern selbst zu Spielfiguren werden. Hier in diesem Beispiel war es ja so, dass Katharina Peters die beiden ja selber angeschrieben hat und dann anscheinend versucht hat, über sie Berichterstattung in ihrem Sinne zu erwirken. Oder man sieht das ja auch bei politischer Berichterstattung, wenn Leute mit bestimmten Interessen Journalisten mit Informationen versorgen, die dann vielleicht journalistisch einerseits wertvoll sind, gleichzeitig aber halt auch in ihrer Auswahl tendenziös. Das ist dann immer ein schmaler Grat, auf dem man da unterwegs ist. So, damit sind wir jetzt aber am Ende der vierten Folge von Reporter Insights angelangt. Übernächste Woche geht's weiter, wie immer. Dann ist Daniel Drepper zu Gast. Ich weiß, den habe ich schon mal angekündigt. Wir mussten die Folge aber aus organisatorischen Gründen verschieben. Und jetzt wird Daniel also in 2 Wochen erzählen, wie es ist, den mutmaßlichen Missbrauch rund um Till Lindemann zu recherchieren. Hört also gerne wieder rein. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und abonniert unseren Podcast. Das ist kostenlos und hilft uns, online gefunden zu werden. Und schließlich, wir nehmen auch Feedback von euch sehr, sehr gerne entgegen. Am besten auf Instagram oder auf X, ehemals Twitter. Tschüss und bis bald.